Deutschlandfunk, Medias Res.
Grüßt Sie Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören.
Die erste freiheitsbeschwingte Massenbewegung der Geschichte, die faktisch nicht an der Seite der Schwachen, sondern an der Seite der Mächtigen, der Stärkeren marschiert.
So bezeichnet die Zeitung Die Welt die Proteste am Wochenende gegen die geplante EU-Reform des Urheberrechts, spricht bei den Demonstranten gar von einem, Zitat, Hurra-Patriotismus junger Kriegsbegeisterter. Ähnlich sieht es auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dort heißt es, die Gegner der Reform würden wollen, dass im Netz, der Zitat, wilde Kopierwesten herrsche. Nur zwei Stimmen mit steilen Metaphern und Vergleichen aus den Zeitungen heute zum Thema EU-Urheberrecht, über das morgen in Brüssel entschieden wird. Ist das noch ausgewogener Journalismus oder machen die Zeitungen Lobbyarbeit in eigener Sache? Das frage ich gleich den Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Viele, vor allem junge Leute, finden sich in der Reform des EU-Urheberrechts und auch in der Berichterstattung darüber nicht wieder. Zehntausende gingen deshalb am Wochenende für ihre Belange auf die Straße, denn die Zeit drängt. Schon morgen fällt die Entscheidung im Europaparlament. Ich bin jetzt mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier verbunden. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Niggemeier, Sie haben die Berichterstattung über die Reform in den letzten Wochen sehr ausgiebig verfolgt. War das aus Ihrer Sicht eine ausgewogene Berichterstattung?
Nee, ausgewogen war das bestimmt nicht. Und man sieht schon, dass einige Medien, nicht alle, aber doch mehrere wichtige Medien, wirklich weniger Berichterstattung machen als tatsächlich eine Art Lobbyismus in eigener Sache. Das ist auch leider nicht ganz überraschend, weil das konnte man ähnlich schon sehen vor 6, 7 Jahren, als es so in Deutschland um die Einführung eines Leistungsschutzrechts ging. Auch da haben viele Zeitungen gerade nicht die Rolle eingenommen, für die es sie eigentlich gibt und für die sie so wichtig sind, nämlich unabhängig von eigenen Interessen die Leser zuverlässig zu informieren.
Wer macht denn aus Ihrer Sicht ja so eine Art Kampagnenjournalismus? Haben Sie da ein Beispiel?
Also weit vorne ist ganz bestimmt die FAZ. Da ist das Feuilleton seit einigen Tagen und Wochen wirklich dabei und feuert aus allen Rohren. Das sieht man heute ganz schön. Da gibt es nicht nur einen flammenden Leitartikel pro Urheberrechtsreform, was natürlich völlig in Ordnung ist. Da gibt es nochmal im Grunde eine Wiederholung all dessen als großen Feuilleton-Aufmacher. Und als drittes Stück hat man dann noch ein Interview mit einer Politikerin, die auch für diese Reform ist. Wo man also sagen könnte, man könnte es auch von der Zeitung wie der FAZ erwarten, wenn sie so starke eigene Meinungsstücke hat, dass man da vielleicht dann einen Kritiker zu Wort kommen lässt. Das passiert aber nicht. Es ist wirklich von einer großen Einseitigkeit und dazu auch von einer wirklich Eskalation der Sprache. Da geht es jetzt nicht mehr darum, Google und Facebook zu kritisieren, wozu es wirklich viel Anlass gibt, sondern die im Grunde zu dämonisieren. Also denen wurde in der FAZ schon unterstellt, die Zerstörung der Demokratie als Ziel zu haben. Und im Grunde erscheinen die da als kriminelle Vereinigung. Und jeder, der nun auch gegen diese Reform ist, ist im Grunde der nützliche Idiot dieser kriminellen Unternehmen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, nicht alle Zeitungen berichten einseitig. Haben Sie auch ein Positivbeispiel? Wer berichtet aus Ihrer Sicht ausgewogen?
Also mich hat ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, auf ein schönes Beispiel in der Mainpost, die das sehr transparent gemacht haben gegenüber ihren Lesern. Da gab es also einen Kommentar, wo der stellvertretende Chefredakteur gesagt hat, wir sind im Kern für diese Reform und das alles auch argumentiert hat, warum das die Meinung ist und dann darunter geschrieben hat, wir versprechen aber Ihnen, unseren Lesern, trotz dieser klaren Haltung, Sie ausgewogen und unabhängig und zuverlässig zu informieren. Und dann gleich noch verlinkte auf einen Gastkommentar, der tatsächlich die Gegenposition vertreten hat. Also das fand ich auch gerade im Dialog und im Transparentmachen mit den Lesern ein ganz schönes Beispiel.
Nicht nur Zeitungen, auch die deutsche Presseagentur dpa berichtet ja über die Reform des Urheberrechts in der EU und bezieht aber auch klar Stellung. Sie hat sich zum Beispiel an einer internationalen Kampagne pro Reform beteiligt, denn die Reform sei für den Erhalt der freien Presse von höchster Bedeutung, heißt es da. In der öffentlichen Debatte über die Reform gibt es aus Sicht der dpa viele Unwahrheiten. Diese Kampagne haben Sie kritisiert, Herr Niggemeier, in einem Artikel bei Übermedien. Warum?
Weil diese Kampagne selber mit Unwahrheiten arbeitet und tatsächlich auch da schon wieder Google Dinge vorwirft, die einfach nicht stimmen. Ich fand das schon schwierig. Ich meine, man kann jetzt auch einem Unternehmen wie dpa nicht untersagen, dass die auch in eigener Sache kämpfen und sich positionieren. Aber gerade eine solche zentrale Agentur wie dpa, die so wichtig ist, die so einflussreich ist in der Berichterstattung in den Medien in Deutschland, gerade da wünsche ich mir dann, dass die besonders darauf achten, dass sie dann halt auch richtig informieren. Und was mich wirklich enttäuscht hat, ist, die dpa hat dann selber noch eine Agenturmeldung über diese eigene Kampagne gemacht mit einer eindeutig falschen Überschrift, wo sie geschrieben haben, 260 Organisationen hätten das unterzeichnet und es sind einfach 260 Privatpersonen, die in der Regel auch nicht für das Unternehmen gesprochen haben. Also wenn man in dieser Weise als Agentur diesen Test nicht besteht, zu sagen, trotz unseres eigenen Engagements berichten wir zuverlässig richtig über solche Vorgänge, dann mache ich mir schon Sorgen.
Wenn wir das große Ganze betrachten, berichten die Presseagenturen und vielleicht auch die Zeitungen eben, über die wir gerade gesprochen haben, wenn es um eigene Angelegenheiten geht, zum Beispiel auch Tarifverhandlungen, aus Ihrer Sicht generell etwas einseitig?
Ich möchte es nicht pauschal sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da immer wieder eigentlich offensichtlich ein fehlende Sensibilität dafür gibt, dass genau an diesen Punkten sich das entscheidet. Also das ist an so einer Stelle vor so einer entscheidenden Abstimmung gibt es oder in ähnlichen Auseinandersetzungen ist es vielleicht verführerisch zu sagen, wir nutzen jetzt auch unsere publizistische Macht da in unserem Sinne Dinge zu bewegen. Ich glaube, das Risiko ist, selbst wenn man am Ende sich damit durchsetzt und das morgen im Sinne auch der Verleger ausgeht bei dieser Entscheidung, dass man einfach Vertrauen verspielt und dass der Schaden, den man damit anrichtet, viel größer ist. Weil davon lebt ja diese ganze Debatte, dass wir sagen, wir brauchen Zeitungen dafür, dass sie uns zuverlässig, unabhängig informieren. Und wenn sie das gerade das Gegenteil beweisen, ja, schaden sie sich letztlich selber.
Sagt der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Medias Res.
Im Cum-Ex-Skandal haben Journalisten im Oktober aufgedeckt, wie dem Staat durch Steuertricks viel Geld verloren gegangen ist. Allein die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt zurzeit gegen 200 Beschuldigte. Doch bei der Aufarbeitung fehlt es laut Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung an Personal. Dem Staat könnten Milliarden an Steuern entgehen, weil es zu wenig Fahnder gibt. Nötig seien mindestens 50 zusätzliche Ermittler. Die Fälle drohen daher zu verjähren. Wir haben darüber heute Morgen hier im Deutschlandfunk berichtet. Ein anderes Ermittlungsverfahren läuft indes noch weiter, nämlich gegen einen der Journalisten, der die Geschichte mit aufgedeckt hatte. Der Chefredakteur von Korrektiv, Oliver Schröm. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt wegen des Verdachts der Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Ich habe vor der Sendung mit David Schraven gesprochen. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Recherchezentrums Korrektiv. Und ich habe ihn gefragt, wie er das Ermittlungsverfahren bewertet.
Ich finde es ziemlich empörend, dass ein Verfahren aufgrund eines solchen Vorwurfs geführt wird. Weil ich meine, was sollen denn Journalisten anders machen, als Geheimnisse von Kriminellen zu verraten?
Dieses Ermittlungsverfahren geht ja zurück auf ein Verfahren in der Schweiz. Dort hat die Privatbank Sarasin Oliver Schröm im Jahr 2014 angezeigt. Der Vorwurf damals lautete Wirtschaftsspionage. Wann dürfen denn Journalisten aus Ihrer Sicht über Geschäftsgeheimnisse berichten?
Und zwar immer dann, wenn durch die Aufdeckung dieses Geheimnisses ein relevanter gesellschaftlicher Missstand aufgeklärt wird. Das heißt, einfach so Geheimnisse verraten darf man mit Sicherheit nicht, aber man darf auf jeden Fall von Kriminellen deren kriminelle Taten öffentlich machen. Darum geht es im Journalismus, das ist der Sinn und Zweck.
Die Unternehmen argumentieren natürlich so, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützen unsere Informationen aus gutem Grund, denn eine Veröffentlichung würde wirtschaftlichen Schaden anrichten. Wie wägen Sie also das ab, dieses interne Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegen das öffentliche Interesse?
Da muss man halt im Einzelfall sich ganz genau angucken. Das ist halt, was ich sagte, man kann nicht einfach irgendwelche Geheimnisse veröffentlichen. Das ist mit Sicherheit nicht gerechtfertigt, weil eben auch Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran haben, dass interner geheim bleiben. Aber wenn es diese Geheimhaltung dazu benutzt wird, kriminelle Handlungen zu begehen oder wie in diesem Falle Milliarden von uns allen zu stehlen, dann hat halt diese Geheimhaltungsinteresse zurückzutreten, weil das einfach nur dazu dient, kriminellen Schutz zu bieten.
Auf welchem Stand befindet sich denn das Ermittlungsverfahren gegen Schröm aktuell? Haben Sie da Hoffnung, dass das für Sie entschieden wird?
Hoffnung haben wir bei Korrektiv sehr viele. Wir hoffen, dass das ganze Verfahren eingestellt wird, weil die Staatsanwaltschaft auch einsieht, dass sie da Unfug gemacht hat. Allerdings weiß man es nicht. Ich meine, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Keine Ahnung, was dabei rauskommt.
Sie sind ja neben den Cum-Ex-Recherchen an einigen investigativen Recherchen beteiligt. Im Dezember ging es zum Beispiel um geheime Folterstätten in der Türkei. Inwiefern fühlen Sie sich durch das aktuelle Ermittlungsverfahren gegen Ihren Chefredakteur eingeschränkt?
Eingeschränkt in dem Sinne, dass wir nicht mehr arbeiten können, fühlen wir uns nicht. Aber was halt auf jeden Fall spürbar ist, dass das eine große finanzielle Belastung ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn man solche Ermittlungsverfahren gegen sich laufen hat, vor allen Dingen von Banken, die halt richtig Geld haben, dann muss man verdammt gute Anwälte bezahlen, damit man nicht an die Wand genagelt wird. Und dieses Wehren, das kostet unwahrscheinlich viel Geld und das ist das, was uns extrem belastet.
Diese Befürchtung, dass Unternehmen strafrechtlich gegen investigative Journalisten vorgehen, wenn diese kritisch über ihr Unternehmen berichten, die hat auch ein Gesetzgebungsverfahren begleitet. Und zwar hat der Bundestag vergangene Woche den Schutz von Geschäftsgeheimnissen neu geregelt auf Grundlage einer EU-Richtlinie. Und da hat es eben im Vorfeld viel Kritik daran gegeben. Das Gesetz wurde dann nochmal gründlich überarbeitet und stellt nun klar, Unternehmen können nicht einfach so irgendwelche Informationen zum Geschäftsgeheimnis erklären und es machen sich weder Whistleblower noch Journalisten strafbar, wenn sie über Missstände in Unternehmen berichten. Ist das Gesetz jetzt nun so, wie es verabschiedet wurde, aus Ihrer Sicht ein gutes Gesetz für Journalistinnen und Journalisten?
Ich finde, es ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden als die ursprünglichen Entwürfe. Die hätten halt damals die Arbeit von Reportern unter Strafe gestellt, so kurz zusammengefasst. Dahingegen ist es schon viel besser. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass hier eine gute Abwägung getroffen worden ist zwischen den Interessen der Öffentlichkeit an einer freien Berichterstattung und dem Interesse der Unternehmen an ungestörter Arbeit. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also wie das ausgegangen ist, war eigentlich eine Sternstunde des Parlaments.
Sagt Korrektiv-Geschäftsführer David Schraven. Das Ermittlungsverfahren gegen den Chefredakteur von Korrektiv, Oliver Schröm, wegen seiner Cum-Ex-Recherchen läuft noch immer, während die eigentlichen Cum-Ex-Fälle zu verjähren drohen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Am Donnerstag haben die Vertreter der Bundesländer bei der Ministerpräsidentenkonferenz über eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen diskutiert. Aber so richtig ist da mal wieder noch nichts entschieden worden. Ja. Wann kommt sie denn dann, die große Reform der Öffentlich-Rechtlichen? Das hat mein Kollege Christoph Sterz den NRW-Staatssekretär Nathaniel Niminski gefragt.
Wann es sie geben wird, kann ich nicht sagen. Aber die Ministerpräsidenten haben am vergangenen Donnerstag ein deutliches Zeichen gesetzt, dass sie die Reformanstrengungen vorangetrieben wissen wollen und haben dazu auch den Chefs der Staatskanzleien einen sehr deutlichen Auftrag mitgegeben. Ziel ist es, eine langfristig zukunftsfähige und zukunftsfeste Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen zu ermöglichen. Und daran arbeiten wir.
Finanzierung ist tatsächlich ein Stichwort, das oft fällt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nun haben allerdings die Medienpolitiker der Länder sich ja auch seit Jahren schon befasst mit Auftrag und Struktur. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es aber nur um Finanzierung geht. Oder haben Sie auch den Auftrag weiterhin im Blick?
In der Tat sind Auftrag und Struktur und Finanzierung gleichermaßen in der Diskussion. Allerdings besteht im Länderkreis eine große Übereinkunft darüber, dass der Auftrag für das Öffentlich-Rechtliche ein Vollauftrag sein muss. Wir also ein Angebot an alle Teile der Gesellschaft gemacht wissen wollen. Und insofern würde ich sagen, ist der Diskussionsbedarf im Bereich der Finanzierung im Zweifelsfall größer als im Bereich des Auftrags. Bei den Strukturen ist es ja so, dass die Sender Einsparvorschläge, Optimierungsvorschläge vorgelegt haben. Die werden einhellig von den Ländern als ein guter erster Schritt bewertet, aber nicht als ausreichend. Dementsprechend gehört zum Auftrag der Ministerpräsidenten auch, hier noch weitere Anstrengungen zu forcieren und auch den Sendern nahezulegen.
Das heißt, Ihre Position ist folgende. Sie wollen den Auftrag so wie bisher beibehalten für die Öffentlich-Rechtlichen. Sie wollen, dass die Öffentlich-Rechtlichen weiter schauen, wo es Sparpotenziale gibt. Und als Belohnung kriegen die Öffentlich-Rechtlichen dann das sogenannte Indexmodell, also die Kopplung des Rundfunkbeitrags quasi an einen Automatismus, beispielsweise an die Teuerungsrate. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Sie haben es ein wenig überspitzt, aber das wissen Sie ja auch. Die Ziele sind, dass wir mehr Planungssicherheit für die Anstalten herbeiführen, dass wir Wirtschaftlichkeit noch mehr ermöglichen, durchaus verbunden auch mit mehr Eigenverantwortung bei den Anstalten. Aber das muss auch einhergehen mit einem Anreiz dazu, effizient und sparsam zu sein. Und eins ist auch klar, die KEW, die dafür da ist, den Bedarf zu ermitteln, wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen müssen. Und auch wird in Zukunft es eine Beteiligung der Landtage geben müssen. Aber ob man da zu dem bisherigen Modell, was alle 4 Jahre suggeriert, als würden Landtage den Beitrag auf den Cent genau festlegen, nicht bessere Alternativen hat, diese Aufgabe wollen wir uns unterziehen. Das Problem, vor dem wir stehen, mit Blick auf das bisherige Modell, ist, dass alle 4 Jahre der Eindruck entsteht, jetzt würde ein Bonbon an die Öffentlich-Rechtlichen verteilt werden oder es würden noch irgendwelche zusätzlichen Luxusgüter beschafft werden. Der Bedarf der Öffentlich-Rechtlichen steigt ja nicht alle 4 Jahre einmal, sondern der steigt natürlich von Jahr zu Jahr im Hinblick auf die Teuerung. Und ich glaube, dass ein Modell, was das besser abbildet als das bisherige, würde dazu beitragen, dass das Bewusstsein dafür, dass auch Rundfunk der allgemeinen Teuerung unterliegt, im Hinblick auf Beschaffungen, die etwa für neue technologische Produkte notwendig sind, stärken würde. Und an der Stelle deshalb auch ein Beitrag wäre zur Akzeptanz des Öffentlich-Rechtlichen. Die Alternative ist, dass die Menschen nicht durchschauen können, warum alle 4 Jahre nach einem bestimmten Schlüssel, den keiner so richtig dann nachvollziehen kann, denn nicht alle Menschen in Deutschland lesen den KEW-Bericht, um eine bestimmte Summe dann der Beitrag steigt. Also ich glaube, dass die Debatte, die wir deshalb alle 4 Jahre haben, dem System insgesamt mehr Legitimation entzieht als die einmalige Umstellung auf ein Modell, was maßvoll darauf eingeht, was unsere öffentlich-rechtlichen Sender brauchen, um ihr Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen.
Sagt Nathaniel Liminski. Das Gespräch führte Christoph Sterz. Nachhören können Sie es, wie auch die gesamte Medias Res-Ausgabe, nach der Sendung wie immer im Podcast. Denn nicht nur wir hier im Deutschlandfunk spielen unsere Sendung als Podcasts aus und haben auch noch eigene Podcasts wie der Tag- und der Politik-Podcast. Auch immer mehr Verlage produzieren eigenen Audio-Content, gründen sogar eigene Podcast-Redaktionen. Spiegel Online, SZ und Zeit Online, nur um ein paar große Player zu nennen. Podcast-Boom könnte man das Ganze zusammenfassen. Am Wochenende haben sich die Podcast-Macher in Köln hier im Funkhaus des Deutschlandfunks zur Konferenz Subscribe getroffen. Und zum ersten Mal waren auch eben die großen Verlage dabei. Sandro Schröder war auch dabei. Herr Schröder, was war das Thema, das die Podcaster gerade beschäftigt?
Ich glaube, da gibt es 2 Themen. Das ist einmal das Thema Vielfalt, also welche Stimmen, welche Menschen können mit Podcasts irgendwie eine Reichweite erzielen? Wer hat da ein Publikum? Da wurde viel darüber diskutiert, ob zum Beispiel die Podcast-Landschaft in Deutschland immer noch sehr männergeprägt ist. Da gab es ein Panel am Samstag, wo es wirklich nur in Frauenbesetzung übrigens darum ging, wer hat Zugang zu Podcasts? Wie viele Privilegien hat man da? Welche braucht man vielleicht auch, um sozusagen ein Publikum beim Podcast zu haben? Das war ein großes Thema, sozusagen, wer kann Podcasts machen und wer wird gehört? Und das andere, glaube ich, ist so ein bisschen, wer kommt jetzt in diese Audiolandschaft hinzu? Mit welchen Interessen? Also man merkt halt, das Interesse an Podcasts steigt. Das merkt auch diese Szene. Und man merkt auch, dass da immer mehr Interessen auch eine Rolle spielen. Und das sind so ein bisschen die Bauchschmerzen, die auch an dem Wochenende eine große Rolle gespielt haben, dass man halt einerseits sich freut. Immer mehr Leute haben Interesse an Audio, an Podcasts. Zeitgleich hat man aber auch so die Angst, da könnte was kaputt gehen, wenn jetzt so viele Interessenten kommen, die natürlich alle in unterschiedliche Richtungen mit dem Medium Podcast wollen.
Was könnte denn da kaputt gehen? Was ist da die Sorge?
Die Sorge ist, dass halt jemand vielleicht diktieren könnte, was ein Podcast zu haben sein soll. Also was ist zum Beispiel ein Format, was typisch Podcast ist? Sind das dann immer die 2 Männer, die sich über Technikthemen unterhalten? Sind das immer irgendwie 2 Prominente, die sich über eigentlich belangloses Zeug unterhalten? Und da ist so die Angst, dass sozusagen die Vielfalt, die gerade im Podcast-Bereich wahnsinnig groß ist, kaputt geht, weil eben so normale Mainstream-Mechanismen auf einmal greifen und dann ganz erfolgreiche Sachen dominieren, was noch erlaubt ist und was stattfinden darf.
Also wenn ich das zusammenfasse, es gibt zwar mehr und mehr Audio-Content, immer mehr Podcasts, aber es wird dadurch nicht vielfältiger?
Ja, das merkt man ehrlich gesagt auch bei den Verlagen so ein wenig. Also Formatvielfalt findet gerade ehrlich gesagt nicht statt. Fast alle Verlage haben einen Sex-Podcast. Fast alle Verlage haben einen Podcast mit Prominenten. Es gibt immer einen Nachrichten-Podcast. Da kommen immer mehr Player hinzu, aber die machen immer mehr von denselben Dingen. Und das ist so ein bisschen genau dieser Punkt, dass so Formatvielfalt gerade nicht mehr wird, obwohl immer mehr Leute reinkommen.
Welche Faktoren jetzt neben den Themen führen denn dazu, dass sich ein Podcast durchsetzt, dass er dann erfolgreich wird und wir ihn zum Beispiel bei Spotify direkt angezeigt bekommen?
Also diese Plattformen spielen natürlich eine unheimlich wichtige Rolle mittlerweile. Also Spotify hat da auch einen großen Einfluss. Was wird auf der Startseite angezeigt? Was wird entdeckt? Dann gibt es so Seiten eben wie iTunes und die Charts von iTunes, wo eben die erfolgreichen Sachen, die auf Platz 1 sind, die sehen natürlich viele Menschen und sagen, hey, das ist auf Platz 1, das muss ich hören. Und das sind dann so selbsterfüllende Prophezeiungen, dass die erfolgreichen Sachen, die da oben sind, dann immer mehr Publikum bekommen. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Einfluss, der immer größer wird eben. So Chartmechanismen, Plattformen, die kontrollieren, was zeigen wir, was zeigen wir nicht. Und da ist halt die Frage, ob sich da vielleicht auch so Communities, die gewachsen sind bei Podcasts, dagegen durchsetzen können und auch für Sichtbarkeit sorgen können, wenn Dinge vielleicht nicht den Charterwartungen entsprechen.
Wie könnte das denn passieren? Wie können die kleinen Communities für Sichtbarkeit sorgen?
Ich glaube, man muss sich gegenseitig vernetzen. Das ist auch ein Thema der Subscribe gewesen und das findet da auch statt. Das ist halt eigentlich wie ein Klassentreffen der Podcaster und da wird natürlich nach gemeinsamen Strategien auch gesucht, sich gegenseitig in den Podcasts besuchen, lobende Erwähnungen und dann natürlich auch irgendwie offene Verzeichnisse, offene Möglichkeiten, Podcasts zu kuratieren, die eben nicht in der Hand von einigen wenigen liegen, dass eben nicht nur so eine Plattform wie Spotify alleine entscheidet, das finden wir toll, das packen wir auf die Startseite und der Rest, den muss man irgendwie händisch suchen. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie schafft man das?
Ja, beim Stichwort Suchen, worüber finden denn die Nutzer ihre Podcasts? Wo wird man fündig, wenn man auf der Suche nach einem Thema ist?
Also viele Leute, die jetzt kommen, gehen natürlich über diese Plattformen, eben wie Spotify, wie iTunes und alle anderen Streamingdienste, wo Podcasts angeboten werden. Ein anderer Mechanismus ist einfach so über Mundpropaganda, dass man eben sagt, ich habe diesen Podcast entdeckt, der ist ganz toll und der könnte was für dich sein. Also wirklich so ganz, ganz oldschool, dass Leute miteinander reden und sich gegenseitig Dinge empfehlen. Das spielt eine große Rolle noch bei Podcasts.
Sagt Sandro Schröder über den Status quo der Podcast-Szene.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Claudia Duda. Ich bin die Redaktionsleiterin des Oranienburger Generalanzeigers. In unserer morgigen Ausgabe berichten wir, dass die Spargelernte in dieser Region in diesem Jahr schon 2 Wochen früher beginnt als üblich. Bereits an diesem Wochenende sind schon die ersten Stangen Spargel geerntet worden. Zu Ostern geht man davon aus, dass es etwa 25 Tonnen pro Tag sind. Aber in diesem Jahr soll auch die Anbaufläche ein wenig reduziert werden hier in der Region, weil die Spargelbauern im vergangenen Jahr auf ihrer Ernte sitzen geblieben sind. Weil es so heiß war, haben die Leute da eher Fleisch gegessen.
Die Kunst zu verlieren von Alice Sonitaire und Gotteskind von John Ray. Um die 2 Bücher geht es gleich im Büchermarkt. Im Anschluss an diese Sendung am Mikrofon begrüßt Sie dort Angela Gutzeit. Medias Res geht damit zu Ende. Die Beiträge dieser Sendung können Sie nochmal nachhören und lesen unter deutschlandfunk.de/mediasres oder eben im Podcast. Wir haben gerade darüber gesprochen. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.